Ganz herzlichen Dank, Bernd, und herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind. Das ist spannend. Ich meine, als ich mich hingesetzt habe, um diesen Vortrag zu schreiben, habe ich es mit Darkness und Coolness im Kopf getan. Jetzt scheint die Sonne hell und ich glaube, ich muss das völlig anders gestalten. Ansonsten zieht sie das unglaublich runter. Und ich hoffe, dass Sie mich alle hören. Über das Tragen und Getragen werden, lautet der Titel. Ich gratuliere den AutorInnen und ÜbersetzerInnen auf der Shortlist des diesjährigen Internationalen Literaturpreises. Ich kann natürlich dem Gewinner, der Gewinnerin noch nicht explizit gratulieren. Wir werden bald wissen, wer dieses Jahr Preisträgerin ist. Ich war zutiefst bewegt im Sommer 2013, als ich hier auf dieser Bühne stand, um die Auszeichnung zu erhalten. Nicht nur, weil sie meine Arbeit würdigte, sondern auch, weil sie etwas anderes noch anerkannte. Keine Auszeichnung, die ich bis zu diesem Punkt erhalten hatte oder die ich seitdem erhalten habe, hat im gleichen Maß anerkannt, dass die Herstellung eines Buches keine Einzelaktivität ist. Der Internationale Literaturpreis zeichnet eine Schriftstellerin und eine Übersetzerin aus. Ich habe den Preis für meinen Roman Open City erhalten. Christine Richter-Nielsen hat den Preis für ihre Übersetzung von Open City erhalten. Open City, sie liest den Titel unübersetzt, hat sie ins Deutsche gebracht, ein Werk, das ich auf Englisch geschrieben habe. Aber manchmal denke ich, dass sie das Buch zurück ins Deutsche getragen hat. Damit meine ich, dass die Übersetzung bestimmte Realitäten in einem bestimmten Werk sichtbar machen kann, weit entfernt von dem Verlust in der Übersetzung, The Lost in Translation, von der Amateur-Theoretiker der Poesie ständig reden, stelle ich fest, dass es erhebliche Gewinne in der Übersetzung zu finden gibt. Ich beziehe mich nicht nur auf die große Freude, LeserInnen in Sprachen zu haben, die ich nicht kenne. Das sind Menschen, deren Wissen über meine Arbeit keine grobe Annäherung ist, sondern die vielmehr in der Lage sind, jedem meiner Gedanken und Redewendungen über hunderte von Seiten zu folgen. Ich denke an die vielen Menschen, die ich getroffen habe, die kein Englisch können, aber deren Leser in Intelligenz, was meine Arbeit betrifft, über die meine hinausgeht. Ich sage also, dass ein Text durch die Übersetzung gewinnt. Und da meine ich noch etwas anderes. Ich meine, dass ich in einer Übersetzung einen Aspekt einer spezifischen Lesart erkenne. Genau die Lesart, die meine Arbeit prägt. Mein Text kehrt sozusagen zurück zu einem Teil seiner verstreuten Familie wie ein verlorenes Kind. Wenn ich über die italienische Übersetzung meines Werkes nachdenke, spüre ich Italo Calvino und Primo Levi, obwohl sie keine Autoren sind, die jemals in einer englischen Zeitschrift erwähnt wurden. Auf Türkisch ist es halt Nazım Hikmet's politische Melancholie, an die ich denke. Auf Deutsch vielleicht mehr sogar als auf Englisch spüre ich die schwebende Gegenwart der Vorfahren. Walter Benjamin, Thomas Mann, Hermann Bruch und W.G. Sebald unter vielen anderen. In gewisser Weise hat Christine Richter-Nielsons Open City mein Buch mit seinen deutschen Vorfahren an den richtigen Platz im Regal gebracht. Manchmal haben meine ÜbersetzerInnen viele Fragen an mich, manchmal nicht. Oft werden sie meine Freunde. In jedem Fall vertraue ich ihnen voll und ganz. Ich vertraue ihnen die Aufgabe an, meine Arbeit meinen wahren Lesern und Leserinnen zu bringen, von denen einige vielleicht kein Englisch können, so wie ich mich selbst als wahrer Leser von Wisława Szymborska betrachte, obwohl ich kein Polnisch kenne, oder von Svetlana Alexejewitsch, obwohl ich kein Russisch kann. Hiromitsu Koizo flog von Tokio nach New York, um das Terrain meines Buches persönlich zu erkunden, sodass er wirklich das Gefühl für die Reisen meines Erzählers durch New York bekam. Ich erinnere mich an das seltsame Gefühl, ihm die verwinkelten Straßen von Chinatown zu zeigen. Ich zeigte ihm, was ich aus dem Leben geschrieben hatte, und ich wies ihn darauf hin, wo ich eine Straße oder Geschäfte erfunden hatte. Und als ich mit ihm ging, fühlte ich, dass ich mein Buch neu zu schreiben begann. Gioia Guerzoni, mit der ich das Glück hatte, bisher vier Bücher auf Italienisch zu schreiben, versucht, meine Prosa in ein poliertes, aber idiomatisches Italienisch zu bringen. Vor kurzem arbeitete sie an einem Essay von mir, On the Blankness of the Panther, über die Schwärze des Panthers, der ein abgründiger und weitreichender Text zu verschiedenen Themen ist. Rasse, die Farbe schwarz, Kolonialismus, Panther, die Geschichte der Zoos, Rainer Maria Rilke und so weiter. Es ist kein einfacher Text zu übersetzen. Und vor allen Dingen die Frage der Blackness ist kompliziert. Gioia betrachtete Nerezza oder Negritudine, die beide Negritude suggerieren, aber weder ganz noch deutlich den Schichteneffekt, den Schwärze in meinem Originaltitel hat, der sowohl also Rasse als auch die Farbe schwarz im optischen Sinn evoziert, wiedergibt. Sie wusste, dass das Wort, nach dem sie suchte, nicht Oscurità sein konnte, was einfach nur die Farbe schwarz selbst betrifft oder vielleicht sogar negativ assoziiert ist, Dunkelheit meint. Also erfand sie ein Wort, Nerita, la Nerita della Pantera. Es funktionierte. Das Wort wurde in Rezensionen aufgenommen und sogar von einem Wörterbuch übernommen. Es war ein Wort, das Italien brauchte, und es war ein Wort Italiens, ein italienisches Wort, das Italienisch von Dante und Morante und Ferrante, das von meiner Übersetzerin erhalten wurde. Ich führte ein Gespräch mit meiner deutschen Übersetzerin Christine Richter-Nielsen über ihre Arbeit an Open City. Unter anderem ging es um den ersten Satz des Buches, die Widmung. In meinem Englisch heißt es, der Tod ist eine Vollkommenheit des Auges. Wie Gioia Guerzoni untersucht Christine jeden Satz intensiv, um seine Bedeutungsschattierungen herauszuarbeiten. Beide verstehen, dass Übersetzung literarische Analyse ist, vermischt mit Sympathie, eine Angelegenheit, die sowohl das Gehirn als auch das Herz betrifft. Die wörtliche Übersetzung von Tod ist eine Perfektion des Auges ist eine Version, die man vielleicht auch von Google Translate bekommen könnte. Aber Christine hatte das Gefühl, dass diese wörtliche Übersetzung die Entwicklung oder Evolution meines Originals nicht traf. Tod wurde hier gleichgesetzt mit der Vollkommenheit des Auges. Und es wurde nicht verstanden, dass der Tod als Weg zu einer Art visionärer Fülle gedacht ist. Also dachte sie zunächst Vollendung, was ja einen abgeschlossenen Zustand von Fülle beschreibt. Dann dachte sie weiter und ihr fiel Vervollkommnung ein. Das ist ein Substantiv, das das Verb kommen beinhaltet und damit die Vorstellung impliziert, dass sich hier etwas verändert und in einen Zustand der Perfektion gerät. Und das war das Wort, das sie brauchte. Das Auge ist einfach, oder? Das Auge. Aber Christine wusste, dass das, was in meinem Epigramm als Auge bezeichnet wurde, kein physisches Organ war. Es war die Fähigkeit des Sehens selbst, die gemeint war. Aber ich hatte nicht sehen, also sehen, geschrieben. Und des Sehens wäre also nicht ganz richtig gewesen. Im Gespräch mit meinem Redakteur Carsten Kredel entschieden wir uns schließlich für den Blick. Ihre Übersetzung für "This is a perfection of the eye" lautete also, der Tod ist eine Vervollkommnung des Blickes. Und das war der erste Satz. Und dann blieben ja nur noch ein paar tausend mehr übrig. In der etymologischen Wurzel des englischen Wortes Translation findet sich ein Teil des Versprechens dessen, was ich heute Abend hier diskutiere. Translation stammt aus dem Mittelenglischen und das stammt von einem anglo-französischen Übersetzer. Wiederum leitet sich das ab vom lateinischen Translatus, einer konjugierten Form eines anderen bekannten Verbs, nämlich transferre. Es ist also das Partizip von Transfere, tragen. Ähnlich wie das Wort Ferry, die Fähre, das impliziert. Im Translatus finden sich beide Einheiten, trans, also rüber, across und over, und latus, was wir verbinden mit der Idee der Fähre. Übersetzen, übertragen. Der Übersetzer, die Übersetzerin ist also der Fährbetreiber, der die Bedeutung von Worten auf der einen Seite des Ufers zu Worten auf der anderen Seite des Ufers überträgt. Die deutsche Übersetzung hat den gleichen Sinn wie das Fährschiff und behält diesen deutlich bei. Je nach Aussprache kann ein einzelnes Wort mit der gleichen Schreibweise natürlich übersetzen oder durchlaufen bedeuten, übersetzen oder übersetzen. Jedes Übersetzungswerk aber trägt einen Text in die und zurück in die allgemeine Literatur oder Lesart einer Sprache. Und nachdem ich meine Arbeit in 16 Sprachen übersetzen ließ, bin ich heute in der Literatur von 16 Sprachen vertreten, von denen einige Rückreisen sind. Danny Laferrière drückt dies etwas schöner aus, als ich das kann. Er sagte: Als ich Jahre später selbst Schriftsteller wurde und gefragt wurde, bist du ein haitianischer Schriftsteller, ein karibischer Schriftsteller oder ein französischer, antwortete ich ein ums andere Mal, dass ich die Nationalität meiner Leser und Leserinnen angenommen habe. Pierre Klemp, eine junge Bonnerin, steht derzeit vor einem schwierigen und langwierigen Rechtsstreit in Italien. Sie ist Bootskapitänin, ehemalige Meeresbiologin, und wird beschuldigt, im Jahr 2017 Menschen im Mittelmeer gerettet haben. Wenn der Fall vor Gericht kommt, was wahrscheinlich ist, werden sie und 9 weitere Mitglieder der NGO, mit der sie zusammenarbeitet, mit bis zu 20 Jahren Gefängnis oder riesigen Geldstrafen konfrontiert sein. 15.000 Euro für jede gerettete Person, und davon gab es Tausende. Klemp aber bereut nicht. Sie weiß, dass das Gesetz nicht die höchste Berufung ist. Gefährdete Boote, die aus Libyen gestartet wurden, wurden von einem umgebauten Fischerboot, das sie als Kapitänin führte, einem Boot namens Juventa, gerettet. Die wertvolle menschliche Fracht wurde nach Lampedusa gebracht. Hier gibt es viele Fragen. Doch letztendlich ist es nur eine. Glauben wir, dass die Menschen auf diesen gefährlichen Booten im Mittelmeer Menschen sind, genau wie wir Menschen sind? Als ich vor ein paar Jahren Sizilien besuchte und ein Boot geretteter Menschen beobachtete, deren Gesichter Verwirrung zeigten, die an Land kamen, gab es auf diese Frage nur eine mögliche Antwort. Und doch sind wir umgeben von Kommentatoren, von denen, die uns verleiten wollen, falsch zu antworten. Oder man versucht, uns davon zu überzeugen, dass unser Komfort und unsere Bequemlichkeit wichtiger sind als das menschliche Leben. Die heilige Arbeit von Pia Klemp, weil sie auf dem Wasser stattfindet, erinnert mich an einen früheren Kampf. 1943 wurde die Trauer, die ganz Europa besuchte, immer intensiver. Die Dänen erhielten die Nachricht, dass die Nazis dänische Juden deportieren wollten. Und so begannen die Fischer an der Nordsee heimlich und mit riesigem persönlichen Risiko, die dänischen Juden in kleinen Gruppen nach Schweden zu bringen. Das war im Oktober, als das Wasser kalt war. 3 Wochen lang, Tag für Tag, eine schwere Arbeit. Mehr als 7.000 Menschen, die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Dänemarks, wurde in Sicherheit gebracht auf diesem Weg. Jeder Mensch in uns erkennt dies als ein hohes Ideal, als ein Beispiel für unsere Menschlichkeit. Und wenn es damals wahr war, dann ist es das noch heute. Mich ermutigt die Haltung des bekannten Theoretikers des Black Atlantic, Paul Gilroy, der, als er in diesem Jahr den Hoburg Prize bekam, sagte: Wir sollten herausfinden, was wir über die ursprüngliche Verantwortung, die wir gegenüber anderen haben, lernen können, indem wir menschliche, selbstlose und großzügige Reaktionen auf elementare Gefahren wie Fluten, Dürrekatastrophen, Umweltverschmutzung sowie akute tödliche Not und riskante Seereisen von Flüchtlingen beobachten. In meinem eigenen Land sterben aktuell im Namen der nationalen Sicherheit Hunderte von Menschen an der Grenze. Sie werden dem Tod überlassen. Einige von ihnen werden von den Agenten der Regierung umgebracht. Die Kinder werden von ihren Eltern getrennt, in Käfige gesperrt. Vor einigen Jahren besuchte ich Nomas Muertes, keine weiteren Toten, eine Menschenrechtsorganisation in Arizona, die humanitäre Hilfe für die Reisenden anbietet. Sie hilft mit Wasser, Decken und Konserven, Lebensmittelkonserven an strategischen Punkten in der Sonora-Wüste. Aktivitäten, die die US-Regierung für illegal erklärt hat. Sie suchen auch nach vermissten Migranten und Migrantinnen, finden oft die Leichen derer, die an der Wüste verhungerten oder verdursteten. Ein junger Mann namens Scott Warren, Geograf, ist einer von denen, die sich weigern, einfach nur zuzusehen. In Zusammenarbeit mit Nomas Muertes und anderen Gruppen versuchte er, Reisenden zu helfen, sicher ins Land zu kommen. Er lieferte Wasser, er half mit Unterkunft. Für diese heilige Arbeit wurde Warren letztes Jahr verhaftet und angeklagt, weil er Migranten beherbergte. Und es heißt in der Strafanzeige, dass er zwei Männern Nahrung und Wasser und ein Bett und saubere Kleidung zur Verfügung gestellt hat. Obwohl das Verfahren gerade endete, ist Warren bei weitem nicht der einzige Freiwillige bei Nomas Muertes, der im Rahmen des Krieges der Regierung gegen diejenigen verhaftet wurden, die unseren Mitbürgern und Mitbürgerinnen Hilfe leisten wollen. Aber lässt sich wirklich eine Verbindung ziehen zwischen der komplizierten und oft bescheidenen Arbeit von AutorInnen und ÜbersetzerInnen und dem kühnen und anstrengenden Arbeiten von Menschen wie Pia Klemp und Scott Warren? Ist das Werk der Literatur in irgendeiner Art und Weise mit dem Risiko verbunden, dass manche Menschen eingehen, um anderen zu helfen? Ich denke schon. Denn Sprechakte können sehr oft der Auftakt zu mutiger Handlung sein. Und noch deutlicher wird dies, wenn man berücksichtigt, dass der Akt des Sprechens Mut machen kann. Das Schreiben, das für mich von Bedeutung ist, ist weder Unterhaltung noch Propaganda. Ich denke an die Zeilen von Edwige Dantica in ihrem Buch Create Dangerously. Ich zitiere: Irgendwo, wenn nicht jetzt, dann vielleicht in der Zukunft. Einer Zukunft, von der wir vielleicht noch träumen müssen, kann jemand sein Leben riskieren, um uns zu lesen. Irgendwo, wenn nicht jetzt, dann vielleicht viele Jahre in der Zukunft können wir auch jemandem das Leben retten. Ich denke auch an einen lieben Freund von mir, einen türkischen Professor, der 2016 einen Brief unterschrieb. In diesem Schreiben wurde das anhaltende Töten von Kurden durch den türkischen Staat verurteilt. Und es gab mehr als 1100 Türken und Türkinnen, die dieses Schreiben unterzeichneten. Dieser Brief hatte eine große moralische Klarheit und er war sorgfältig formuliert. Hier sein Anfang. Der türkische Staat hat seine Bürger in Sur, Silvan, Nusaybin, Sisre, Silopi und vielen anderen Städten und Stadtteilen in den kurdischen Provinzen durch Ausgangssperren, die seit Wochen bestehen, effektiv zum Hungertod verurteilt. Sie hat diese Siedlungen mit schweren Waffen und Ausrüstung angegriffen, die nur in Kriegszeiten mobilisiert werden dürfen. Dadurch wurde gegen das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit verstoßen und insbesondere gegen das durch die Verfassung und internationale Übereinkünfte geschützte Verbot von Folter und Misshandlung. Der Brief fährt fort in dieser Richtung und erfordert das Ende der Gewalt durch die türkische Regierung, insbesondere gegen das kurdische Volk. Als Reaktion darauf leitete die Regierung von Recep Tayyip Erdogan Untersuchungen gegen alle UnterzeichnerInnen ein und beschuldigte sie des Terrorismus. Die meisten von ihnen, auch mein Freund, stehen jetzt vor langen Prozessen und Gefängnisstrafen. Viele von ihnen wurden gefeuert oder aus den Universitäten geworfen. Einige sind bereits im Gefängnis. auch ausländische Wissenschaftler Noam Chomsky und Slavoj Žižek, die den Brief später unterzeichneten, wurden von Erdogan wegen ihrer harschen Kritik angeschrieben und bedroht. Man könnte sagen, dass mein Freund und die über 1000 anderen türkischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen er zusammenarbeitete, sich engagiert haben für die Kurden. Mit einem Federstrich versuchten sie, durch die Wüste der Gleichgültigkeit über das Wasser der Verfolgung zu gelangen. Dabei haben sie ähnliche Konsequenzen gespürt, wie die, die Pia Klemp und Scott Warren erlebten. Öffentliche Missachtung, Verarmung, Gefängnis. Mein Freund befindet sich in extremer Gefahr, wenn er anderen hinüberhilft auf das andere Ufer. Und deswegen müssen wir ihm jetzt helfen, ihn tragen, in Sicherheit bringen, denn er hat das Richtige getan und das müssen auch wir. Mich beeindruckt eine kleine Terrakotta-Skulptur, die im 4. Jahrhundert vor Christus in Etrurien hergestellt wurde. Sie zeigt zwei Männer. Einer trägt den anderen auf dem Rücken. Ein jüngerer Mann trägt einen älteren. Es ist in der Tat eine skulpturale Illustration von Aeneas, der seinen Vater Anchises aus den brennenden Ruinen von Troja trägt. Die Geschichte wird von Virgil im Aeneid erzählt und ist Teil des Mythos der Gründung des römischen Volkes. Diese kleine Skulptur hat eine enorme affektive Wirkung, denn fast keiner von uns kann sich vorstellen, seinen eigenen Vater körperlich zu tragen. Unterstützen ja, vielleicht in hohem Alter, aber tatsächlich tragen, auf dem eigenen Rücken tragen, nein. Unmöglich, sich das vorzustellen, außer im extremsten Notfall. Die kleine etruskische Skulptur ähnelt auffallend einer berühmten Vignette aus dem Fresko im Vatikan, das das Feuer im Borgo zeigt. Dieses Fresko, das im frühen 16. Jahrhundert von Raphael oder wahrscheinlich auch von Giulio Romano gemalt wurde, zeigt einen jungen Mann, der einen alten Mann auf dem Rücken trägt. Warum die Ähnlichkeit? Weil es nur eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten gibt, einen schwachen alten Mann auf dem Rücken zu tragen. Vor einigen Jahren, als ich über die Ähnlichkeit zwischen der etruskischen Skulptur und dem Fresko des Giulio Romano nachdachte, stieß ich auf das Bild eines Fotojournalisten von einem Flüchtlingspaar. Ich finde den Namen des Fotografen nicht mehr, aber einer der Männer auf dem Bild wird als Dakil Naso identifiziert. Der Mann, den er trägt, ist sein Vater. Sie sind Jesiden, zu Fuß vor dem IS geflohen, auf dem Weg nach Kurdistan. Sie sind seit Tagen unterwegs und alles, was man hinter ihnen sieht, ist Wüste. Es ist ein kläglicher Anblick. Der alte, weiß gekleidete Mann steht kurz vor der Erschöpfung und der junge Mann in einem roten Fußballtrikot ist kaum stärker. Wie weit sind sie schon gelaufen? Wie weit sind sie schon gekommen? Wie weit haben sie es noch? Warum haben wir zugelassen, dass dies unseren Mitbürgern passiert? Ich nenne diese Menschen unsere Mitbürger, nachdem Ariela Azulay sie so genannt hat. Denn ich glaube wirklich, dass sie genau das sind. Staatsbürgerschaft hat nichts damit zu tun, welche Papiere man hat oder nicht hat. Wir alle leben und sterben unter den gleichen souveränen Regelungen. Wir alle unterliegen dem gleichen internationalen Bankensystem, den gleichen Bündnissen zwischen reichen Nationen. Wir alle sind Bürger und Bürgerinnen dieser unausweichlichen Kräfte. Aber nicht alle Bürger und Bürgerinnen genießen ihre Bürger- und Bürgerinnenrechte. Sie werden nicht bei allen anerkannt. Häufig werden große Ansprüche an die Literatur auf Bühnen wie dieser gestellt. Zum Beispiel, dass Menschen, die Literatur lesen, die klügeren sind, die freundlicheren. Dass Literatur Empathie weckt. Aber ist das wahr? Ich finde, dass Literatur das nicht wirklich tut. Es gibt keinen echten Zusammenhang im wissenschaftlichen Sinn zwischen literarischer Praxis und der Art und Weise, wie wir andere behandeln, solange wir sie als andere definieren. Der jüngste Tod des großen schwedischen Schriftstellers Sven Lindqvist, der so durchdringend über Kolonialismus und Gewalt schrieb, hat mich wieder über Bombenangriffe lesen lassen. Und ich frage mich, ob es nicht tatsächlich wahrscheinlicher ist, dass jene Kulturen, die auf ihre literarischen Leistungen stolz sind, auch diejenigen sind, die andere bombardieren. Es scheint manchmal, dass wir hier Bibliotheken haben, damit wir ihnen dort drüben den Tod bringen können. Nachdem ich die Außenpolitik der sogenannten entwickelten Länder beobachtet habe, kann ich keinen selbstgefälligen Behauptungen über die Macht der Literatur mehr vertrauen. Ich glaube nicht, dass Literatur Empathie weckt. Was wir in die Literatur bringen können, aber ist sowohl größer als auch kleiner als Klischees darüber, wie sie uns einfühlsamer macht. Die Literatur kann die Verfolgung von Menschen oder das Bombardieren nicht stoppen, das Bombardieren von Schwarzen kann auch nicht, egal wie elegant sie sich ausdrückt, die Meinung der kleinen Faschisten ändern, die diesen Kontinent wieder überrollen. Also wofür ist sie gut? Wofür dient dieses Bemühen, diese Arbeit, dieses Schwitzen, damit das richtige Wort gefunden wird, das richtige Wort zum Schreiben, das richtige Wort für die Übersetzung? Lassen Sie mich Ihnen ganz sanft Folgendes anbieten. Literatur kann ein Leben retten. Nur ein Leben nach dem anderen. Und dieses Leben gehört dir. Und vielleicht rettet es sich nur in bestimmten Momenten. Vielleicht um 4 Uhr morgens, wenn du aus dem Bett steigst und einen Gedichtband aus dem Regal ziehst. Vielleicht im Laufe einer Woche im Sommer, wenn du dich in einen großen Roman vertiefst. Literatur ist keine Präzisionswaffe. Man kann sie nicht in einem Labor testen, schauen, wie sie positive Effekte erzielt. Und doch weiß ich, dass all das Lesen und Schreiben, das ich getan habe, und die Tatsache, dass ich übersetzt werde und gelesen werde, einen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich über das Leben nachdenken und mich für das Gute im Leben einsetzen kann. Die Literatur, weil sie langsam und ineffizient ist, hat mir geholfen, über Menschen wie Scott Warren und Pia Klemp und meine türkische Freundin nachzudenken und hat mir irgendwie geholfen, mit ihrem grundlegenden Mut einverstanden zu sein. Ich spreche nur für mich. Die Literatur, ob sie sich direkt mit politischen Fragen befasst oder in ihren Methoden anders vorgeht, ist nur eine Literatur in zweierlei Art. Gute und schlechte Literatur gibt es. Die Güte ist eine Kombination aus moralischem Inhalt und technischer Leistung. Gute Literatur, und das sage ich noch einmal, rettet mindestens ein Leben, hat mindestens ein Leben gerettet, und zwar meines. Und zwar nicht ein für alle Mal, sondern nur in bestimmten Momenten. Aber ich weiß auch, dass ich nicht allein auf der Welt bin. In einer Rede, die er 1957 in Uppsala hielt, beschrieb Albert Camus die kollektiven Auswirkungen unseres scheinbar unzusammenhängenden Lebens. Er sagte: Einige werden sagen, dass diese Hoffnung in einer Nation liegt, andere in einem Menschen. Ich glaube vielmehr, dass sie erwacht, wiederbelebt und von Millionen von Einzelpersonen genährt wird, deren Taten und Arbeiten jeden Tag die Grenzen und die grausamsten Auswirkungen der Geschichte aufheben. Ein Kodex der Mishnah, geschrieben in Parma Mitte des 13. Jahrhunderts, erklärt: Wer ein einzelnes Leben zerstört, gilt in der Schrift als derjenige, der die ganze Welt zerstört hat. Und wer ein einzelnes Leben rettet, gilt in der Schrift als derjenige, der die ganze Welt rettet. Genau das Gleiche finden wir in der 5. Sure des Koran. Meine Freundin, die Übersetzerin Anna Jäger, erinnert mich daran, dass es in diesem Land ein Wort gibt, das früher, als das Land noch geteilt war, ein gutes Wort war, ein lobenswertes Wort, Fluchthelfer oder Flüchtlingshelfer. Einer oder eine, die denen hilft, die auf der Flucht sind, Fluchthilfe. Wann wurde das ein böses Wort, ein schlechtes? Warum werden die Fluchthelfer heute in fast jedem Land bestraft? Liegt es daran, dass die, denen geholfen wird, die falsche Farbe haben, die falsche Religion, weil ihre Anwesenheit uns an das erinnert, woran wir nicht erinnert werden wollen? Auf eine bescheidene, aber wesentliche Weise, im Gegensatz zum allgemeinen Lärm der Kultur um uns herum, hat mich das Schreiben an Dinge erinnert, an die die Menschen nicht erinnert werden wollen. Das ist eine kleine Sache. Eine ganz kleine Sache. Fast nicht erwähnenswert. Aber in dieser kleinen Sache namens Literatur finde ich Erinnerungen, um Grenzen zu überwinden und andere über Grenzen zu tragen und Erinnerungen an andere, die auch mich tragen. Das macht Angst. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem solchen Notfall. Ihr Haus brennt. Ihr Boot sinkt. Sie stehen vor Gericht. Eine endlose Wanderung. Ein Planet, der sich verändert. Ein Notfall, der bedeutet, dass Sie nicht mehr nur an Ihre eigene Bewegung denken können, sondern dass Sie jemand anderen tragen müssen. Oder von jemand anderem getragen werden müssen. Danke.